Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an Kreuzung quer durch Korea unter anderem über einen bekannten Forscher, der einst auch als Spion aufgeflogen war und nun im hohen Alter verstarb. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yun verteidigt im Schlussplädoyer des Amtsenthebungsverfahrens Ausrufung des Kriegsrechts. Seoul berücksichtigt bei Abstimmung über Ukraine-Resolution im UN-Sicherheitsrat Beziehungen zu den USA. Südkoreanischer Abgeordneter traf nordkoreanische Kriegsgefangene in der Ukraine. Präsident Yoon Suk-yeol hat in seinem Schlussplädoyer im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn seine Entscheidung verteidigt, am 3. Dezember das Kriegsrecht zu verhängen. Der letzte Verhandlungstermin im Amtsenthebungsverfahren vor dem Verfassungsgericht wurde am Dienstagnachmittag eröffnet und dauerte über 8 Stunden an. Yoon betont erneut, er habe mit dem Kriegsrecht nicht beabsichtigt, die Bevölkerung gewaltsam zu unterdrücken. Der Schritt sei eher ein Appell an die Bürger gewesen, um sie auf die Krisensituation aufmerksam zu machen, die den Staat ruinieren würde. Er habe den Auftrag des Militärs auf die Bewachung und die Aufrechterhaltung der Ordnung beschränkt. Kein allgemeiner Bürger sei zu Schaden gekommen, sagte Yoon. Er behauptete zudem, dass er nicht angeordnet habe, Abgeordnete festzunehmen oder aus dem Parlament zu zerren. Der suspendierte Präsident machte die Opposition für seine Entscheidung verantwortlich. Dieser habe eine Revision des Spionagegesetzes abgelehnt und das Budget für wichtige Verteidigungsbereiche gekürzt. Damit habe sie eine nationale Krisensituation ausgelöst, argumentierte er. Er warf der Opposition auch vor, mit einer Reihe von Amtsenthebungsanträgen gegen hochrangige Beamte die Regierungsfunktionen lahmgelegt zu haben. Yoon entschuldigte sich außerdem dafür, mit der Ausrufung des Kriegsrechts Verwirrung und Unbequemlichkeiten bei der Bevölkerung verursacht zu haben. Beim letzten Verhandlungstermin im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk-yeol hat die Anklägergruppe der Nationalversammlung das Verfassungsgericht aufgefordert, diesen abzusetzen. Der Leiter der Gruppe und Vorsitzende des Parlamentarischen Gesetzgebungs- und Justizausschusses, Chong Chong-ne, erklärte in seinem Schlussplädoyer, dass die Ausrufung des Kriegsrechts durch Yoon am 3. Dezember ein Selbstputsch und ein Rebellionsakt gewesen sei. Damit habe Yoon versucht, die Verfassung und Demokratie zu zerstören. Chong stellte auch fest, dass die Ausrufung des Kriegsrechts eindeutig rechts- und verfassungswidrig gewesen sei. Es habe kein nationaler Notstand wie ein Krieg geherrscht, was eine Voraussetzung für einen solchen Schritt sei. Es fehle zudem die verfahrensmäßige Legitimität, weil es zuvor keine normale Kabinettssitzung gegeben habe. Chong konterte Yoons Behauptung, dass es sich um einen Appell an die Bürger gehandelt habe und dass nichts passiert sei. Er betonte, dass die Ausrufung des Kriegsrechts enorme Schäden verursacht habe und forderte Yoons Amtsenthebung. Südkorea hat nach eigenen Angaben die Ukraine-Resolution im UN-Sicherheitsrat mit Rücksicht auf die Beziehungen zu den USA unterstützt. Ein Beamter des Seouler Außenministeriums wies am Dienstag vor Journalisten darauf hin, dass die von den USA eingebrachte Resolution zwar inhaltlich nicht dem entspreche, was Südkorea im europäischen Entwurf unterstützt hatte, die US-Version stehe jedoch nicht im Widerspruch zu Südkoreas Position, dass der Krieg frühzeitig beendet werden müsse und die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung für ein Kriegsende bewogen werden sollte. Nach weiteren Angaben wurden auch die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA sowie die Bedeutung einer engen Kooperation zwischen beiden Ländern in Nordkorea-Angelegenheiten umfassend in Erwägung gezogen. Ein südkoreanischer Abgeordneter hat sich nach eigenen Angaben mit zwei nordkoreanischen Kriegsgefangenen in der Ukraine getroffen. Yoo Young-won von der Partei Macht des Volks teilte auf Facebook mit, dass er am Dienstag mit zwei nordkoreanischen Soldaten gesprochen habe, die nahe Kiew als Kriegsgefangenen Haft säßen. Darum habe sein Büro die ukrainischen Behörden gebeten, um die illegale Truppenentsendung Nordkoreas in den Krieg erneut zu bestätigen. Aufgrund des Verständnisses und der Rücksichtnahme der Behörden sei das Treffen zustande gekommen, hieß es. Er wolle nach einer rechtlichen Prüfung entscheiden, ob er Einzelheiten zu dem Treffen bekannt machen werde, schrieb er weiter. Es handelt sich um zwei in der russischen Region Kursk vom ukrainischen Militär gefangen genommene nordkoreanische Soldaten. Einer der beiden hat in einem am 19. Februar veröffentlichten Interview mit einer südkoreanischen Zeitung den Wunsch geäußert, nach Südkorea einzureisen. Industrieminister Andokun reist in die USA, um mit dortigen Regierungs- und Kongressmitgliedern über die neuen US-Zölle zu sprechen. Während seiner Reise nach Washington von Mittwoch bis Freitag will An Vertreter der US-Regierung bitten, Südkorea von Zöllen zu befreien. Es handelt sich um die Zölle in Höhe von 25% auf Stahl- und Aluminiumprodukte und die gegenseitigen Zölle, die nach dem 1. April in Kraft treten sollen. An plant zudem, Kooperationsmöglichkeiten im Schiffbau- und Energiebereich vorzustellen. Mit seinem Besuch würden erstmals seit dem Amtsantritt der Trump-Regierung Gespräche auf Ministerebene über die Bereiche Industrie, Handel und Energie zwischen Südkorea und den USA aufgenommen. Dies werde als wichtige Gelegenheit dienen, Bereiche von Interesse für beide Länder zu ermitteln, sagte der Minister. Die Geburtenrate in Südkorea ist im vergangenen Jahr erstmals seit 9 Jahren wieder gestiegen. Laut Daten des Statistikamtes wurden letztes Jahr 238.300 Kinder geboren. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 8.300 Kinder oder 3,6% mehr. Damit wurde erstmals seit 2015 wieder ein Anstieg verbucht. Die zusammengefasste Geburtenziffer kletterte von 0,72 Kindern pro Frau im Jahr 2023 um 0,03 Personen auf 0,75 Kinder pro Frau im Vorjahr. Das Ergebnis wird vor allem auf die gestiegene Zahl der Frauen in ihren 30ern zurückgeführt. Eine große Rolle spielte offenbar auch eine Erholung bei der Zahl der Eheschließungen seit der zweiten Hälfte 2022, nachdem sie aufgrund der Corona-Pandemie drastisch zurückgegangen war. Letztes Jahr wurden etwa 220.000 Ehen geschlossen. Mit fast 15% wurde der kräftigste Anstieg seit Aufzeichnungsbeginn registriert. Der erste südkoreanische Botschafter in Kuba, Lee Ho-yol, hat offiziell seine Arbeit aufgenommen. Laut dem kubanischen Außenministerium empfing Präsident Miguel Díaz-Canel am Dienstag die neuen Botschafter aus 7 Ländern, darunter Südkorea. Die Diplomaten hätten dem Staatsoberhaupt ihr Beglaubigungsschreiben überreicht. Díaz-Canel sagte ihr, seine Regierung werde alle notwendige Unterstützung leisten, damit die südkoreanische Botschaft ihre Arbeit erfolgreich verrichte. Ihr versprach Aktivitäten für engere Beziehungen zwischen beiden Ländern. Südkorea und Kuba hatten im Februar letzten Jahres diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen. Die Kryptobörse Bybit hat nach einem massiven Kryptodiebstahl der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus den Krieg erklärt. Die bei dem Hackerangriff gestohlenen Gelder wolle der Anbieter zurückholen, berichtete die auf Kryptowährungen spezialisierte Nachrichtenwebsite CoinDesk am Dienstag. Der CEO von Bybit, Ben Zhou, habe in einem Beitrag in sozialen Medien erklärt, dass das Unternehmen die erste Kopfgeldseite eröffnet habe, die volle Transparenz über die Geldwäscheaktivitäten von Lazarus biete. Zhou schrieb, dass Nutzer ihre Wallets mit der neuen Website verbinden könnten, um die gestohlenen Gelder zu verfolgen. Sollte eine Meldung zum Einfrieren gestohlener Gelder führen, werde eine Belohnung in Höhe von 5% der eingefrorenen Summe gezahlt. Derzeit werden 6.338 Adressen, die mit der Lazarus Group in Verbindung stehen, auf der Website nachverfolgt. 42,3 Millionen Dollar, etwa 3% des gestohlenen Vermögens, wurden bereits eingefroren. Chung Mong-ju ist zum 4. Mal zum Vorsitzenden des südkoreanischen Fußballverbandes gewählt worden. Bei einer Abstimmung am Donnerstag gewann Chung 156 der 183 Stimmen. seine Konkurrenten Fußballkommentator Shin-Mun Son und der ehemalige Nationalspieler Ho Jong-woo bekamen jeweils 11 von 15 Stimmen. Chongs neue Amtszeit beginnt ab sofort und geht bis 2029. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Seoul begrüßt Sie Kang Kyung-ah wieder ganz herzlich zur Mittwochsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Es stellte sich heraus, dass K-Pop und koreanisches Essen K-Food, Hallyu, die Welle der globalen Popularität zeitgenössischer koreanischer Kultur anführen. Das südkoreanische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus veröffentlichte am 25. Februar in Zusammenarbeit mit der Korea Culture and Information Service den Bericht Globale Hallyu-Trendanalyse 2024. Dazu wurden zwischen Oktober 2023 und September 2024 insgesamt 680.000 Beiträge aus internationalen Nachrichtenartikeln und sozialen Netzwerken gesammelt und analysiert. Laut dem Bericht war die Gruppe BTS in jedem Quartal das meistgenannte Schlüsselwort in ausländischen Medienberichten. Auch die Soloaktivitäten von Jennie und Lisa von Blackpink waren ein zentrales Thema, was zeigt, dass über BTS und Blackpink kontinuierlich berichtet wurde. Im Jahr 2024 waren die wichtigsten Schlagwörter in Zusammenhang mit koreanischen Essen Kimchi, Soju, Chicken, Bibimbap und Buldak-Bokkeumyeon, die scharfen Hähnchenbratnudeln. Besonders auffällig war, dass der Begriff Mokbang in jedem Quartal regelmäßig erwähnt wurde. Mokbang sind Livestreams oder Videos, in denen Personen große Mengen Essen verzehren. Selbst wenn koreanisches Essen nicht direkt thematisiert wurde, wurde Mokbang weltweit als eigenständiger Begriff verwendet. Auch das Interesse an koreanischen Filmen und Dramen war groß. Filme wie Exuma, Veteran 2, The Rounder Punishment und Concrete Utopia sowie Dramen wie Squid Game 2, Queen of Tears und Carrying the King on My Back fanden auf verschiedenen Kontinenten große Beachtung. Soweit zu dieser Meldung. In der heutigen Ausgabe berichten wir als erstes über Veranstaltungen, welche die Stadt Seoul anlässlich des 80. Jubiläums der Unabhängigkeit Koreas in diesem Jahr plant. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Der anerkannte Forscher für den Austausch der Zivilisationen Jong Soo-il, der auch als der getarnte Spion Muhammad Gansu bekannt ist, verstarb im Alter von 91 Jahren. Mehr dazu erfahren Sie im dritten Teil. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Zeit für etwas Musik. Veranda Project singt Bike Riding.
오늘도 자전거를 끌고 너를 만나러 간다. 힘차게 페달을 밟고 으쌰 언덕길 조금 더 힘을 내 두 손 벌려 발담을 맞출까 오늘따라 날씨도 좋아 조심하세요 제가 조금 급하답니다 늦었어요 저기 다리를 건넜어 자전거 더 좋아. 앞서가는 그 모습이 사랑스럽고 때때로 나의 마음을 전해보네. 지나도 그 새로운 풍경들 싱그러운 봄바람이 좋아 구름 위를 낳는 것 같아. 나란히 내 손을 잡고 달리고 싶어. 물 마시는 모습도 좋아. 처음 내게 귀를 묻던 그 순간부터 매일매일 함께 달리는 아침 산책.
Die Stadt Seoul hat bekannt gegeben, dass sie anlässlich des 80. Jahrestags der Unabhängigkeit Koreas das ganze Jahr über vielfältige Kultur- und Kunstveranstaltungen durchführen wird, um die historische Bedeutung der Unabhängigkeit zu würdigen. Zunächst findet am 1. März um 11.30 Uhr im Bosinga Glockenpavillon die Zeremonie zum 106. Jahrestag des Hamiltol, der Bewegung vom 1. März 1919 statt, unter dem Motto »Mit dem ungebrochenen Ruf jenes Tages gestalten wir die Zukunft«. Die Veranstaltung wird von Yun Ji-woo, einer Schülerin der Ehwa Mädchenschule, der ehemaligen Schule der Unabhängigkeitsaktivistin Yu Gan-sun, moderiert. Zudem wird der Frauenchor des Bezirks Gwangsin auftreten und Studierende der Musicalabteilung der Seogyeong-Universität werden Szenen aus dem Musical Hero aufführen. Im Anschluss an das Gedenkprogramm folgt die feierliche Glockenschlagzeremonie, an der unter anderem Oh Se-hun, der Bürgermeister von Seoul, Lee Jong-han, Vizepräsident des Stadtrats von Seoul, sowie Jong Mun-hon, Leiter des Bezirks Chung-no, teilnehmen werden. Darüber hinaus sind 9 Nachkommen von Unabhängigkeitskämpfern eingeladen, darunter Kim Dae-ha, der Sohn von Kim Byung-hyun, der in der anti-japanischen Studentengruppe Tokseo-hö sowie in der Widerstandsorganisation Sungguk-dang aktiv war. Die Ehrengäste werden in 3 Gruppen eingeteilt und schlagen die Glocke jeweils 11-mal und damit insgesamt 33-mal. Währenddessen wird von jungen Teilnehmern die Unabhängigkeitserklärung von 1919 vorgetragen. Vor der Glockenschlagzeremonie findet ab 10 Uhr ein Bürgerbeteiligungsprogramm unter dem Titel »Anti-japanische Gedenkstätten-Tour mit Soulhead« statt. Auf diesem Rundgang können die Teilnehmer den Spuren der Unabhängigkeitsbewegung in Seoul nachgehen. Er führt vom Tapgol Park zur Sundung-Kirche zum Standort des ehemaligen Terragan-Restaurants, wo die Zeremonie zur Unabhängigkeitserklärung stattfand, und dann bis zum Bosinga-Glockenpavillon. Auch für den 80. Jahrestag der Befreiung Koreas im August sind besondere Veranstaltungen geplant. Die Glockenschlagzeremonie am 15. August, dem Gwangbuk-jeol, dem Gedenktag der Unabhängigkeit, wird zum großen Bürgerfest erweitert. In der Woche des Gwangbuk-jeol wird das Gedenkfestival 815 Seoul My Seoul im Sejong-Kulturzentrum stattfinden. Es wird begleitet von einem Jubiläumskonzert des Seoul Philharmonic Orchestra zum 80. Jahrestag der Unabhängigkeit. Das Seoul Museum of History eröffnet am 8. August die Sonderausstellung »Unser Gwangbuk-jeol«, in der Erinnerungsstücke und historische Dokumente zur Befreiung Koreas präsentiert werden. Bis zum 30. Juni sind Bürger dazu aufgerufen, eigene Erinnerungsstücke für die Ausstellung zu spenden. Ma Tse-suk, Direktorin des Kulturamtes der Stadt Seoul, sagte, sie hoffe, es möge ein bedeutendes Jahr sein, in dem wir die Bedeutung der Unabhängigkeit durch Kunst und Kultur an den historischen Schauplätzen in Seoul erneut würdigen und eine neue Zukunft für Südkorea gestalten. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute geht es um ein Musical über alte Damen, die im späten Alter das Schreiben und Lesen lernen und eine neue Welt entdecken. Das Musical Osige Jaemineun Gasinadeul, unglaublich lustige Mädchen, erzählt die Geschichte von Frauen, die im späten Alter das Schreiben und Lesen lernen. Gasinadeul bedeutet im koreanischen Mädchen und kann gleichzeitig auch als Akronym für das beste Alter, um Gedichte zu schreiben, verstanden werden. Das Stück basiert auf dem Dokumentationsfilm »Die Mädchen von Tilguk«. Die Dokumentation wurde auch als Essay mit dem Titel »Auf unglaublich amüsante Weise alt werden« herausgegeben. Näheres von Regisseur Oh Kyung-taek.
SA하고 다큐멘터리가 원작인데요. 이제 한글을 배우시는 70, 80대 할머니들의 이야기고 아무래도 그
Das Musical basiert auf einem Essay und einer Dokumentation und erzählt die Geschichte von alten Damen in ihren 70ern und 80ern, die das koreanische Alphabet Hangul lernen. Die Gedichte, die sie selbst geschrieben haben, sind unglaublich berührend. Es geht um universelle Themen wie Freundschaft, Familie, Lernen, Aufregung und das Leben selbst. Geschichten, mit denen sich jeder identifizieren kann. Das Musical wurde so gestaltet, dass es Menschen jeden Alters anspricht und ein warmherziges, unterhaltsames Erlebnis bietet.
없이 이제 가족들하고 친구들 손 붙잡고 와서 그냥 편안한 마음으로 재밌게 볼 수 있게끔 만들려고 노력하고 있습니다.
Das Musical basiert auf den wahren Geschichten der Tilguk-Großmütter, die bereits in einem Film und einem Essay vorgestellt wurden. Die Handlung spielt in dem fiktiven Dorf Palbungni und erzählt die Geschichte von vier älteren Frauen, die einen Alphabetisierungskurs besuchen. Diese alten Damen haben ihr Leben lang mit dem Schmerz und der Scham gelebt, nicht lesen und schreiben zu können. Doch als sie endlich das Schreiben lernen und Gedichte verfassen, entdecken sie die Freude am Leben neu. Im Stück treten vier Frauen im Alter von 89, 88, 75 und 72 Jahren auf. Die Autorin Kim Ha-jin, die das Drehbuch verfasst hat, hat großen Wert darauf gelegt, jede der Frauen zur Hauptfigur ihrer eigenen Geschichte zu machen. Hören wir die Autorin Kim Ha-jin.
작품이 사실 실화를 배경으로 했잖아요. 이야기에
Da das Stück auf einer wahren Geschichte basiert, war es wichtig, künstliche oder überdramatisierte Erzählungen zu vermeiden. Ich wollte die Großmütter wirklich zu den Hauptfiguren machen. Ihre Geschichten wurden daher thematisch gebündelt, um ihre Erfahrungen authentisch darzustellen. Da ich selbst nicht Großmutter bin, beobachtete ich ältere Frauen im Park, wie sie gingen, wie sie sprachen, um ihre Bewegungen und Ausdrucksweisen realistisch einzufangen. Dieses Musical bietet die Möglichkeit, genau solche älteren Frauen auf der Bühne zu erleben. Die älteste der vier Frauen, die 89-jährige Yongnan, fürchtet sich am meisten vor ihrem Enkel. Sie hatte Angst davor, dass ihr Enkel sie bitten würde, ihm aus seinem Märchenbuch vorzulesen. Die 88-jährige Chun Sim träumte als Kind davon, Sängerin zu werden. Die 75-jährige In Sun ist zwar nie zur Schule gegangen, aber sie weiß trotzdem unglaublich viel. Die jüngste unter ihnen ist Bun Han. Sie versucht, in allem eine positive Einstellung zu bewahren und das Leben mit Optimismus zu meistern. Hören wir die Schauspielerin Kang Hana, die in der Rolle der Bun Han zu sehen ist.
막내 할머니 역할을 맡았습니다. 아, 일단 제목에서도 느껴지시겠지만 정말 이 연습 과정 하나하나
Jede einzelne Probe, das gemeinsame Sammeln von Ideen, all diese Momente machen den Prozess unglaublich spannend und unterhaltsam. Wenn die alten Frauen beiläufig ihre Geschichten erzählen, spürt man, wie sehr sie in ihrer Jugend gelitten haben. Man fragt sich, wie schwer es für sie gewesen sein muss. Diese Emotionen kommen beim Spielen und Singen besonders intensiv zum Ausdruck und genau das macht die bewegende Kraft dieses Musicals aus.
노래를 하면서 그렇게 느껴지는 감동들이 굉장히 진한 것 같아요.
Im Musical gibt es auch eine Figur, die als Dokumentarfilmer die Großmütter beim Lernen begleitet. Hören wir zum Schluss den Schauspieler Kang Jong-woo, der die Rolle des Regisseurs Seok-gu spielt.
Seok-gu, PD 역할을 맡은 Kang Jong-woo입니다. 저희 극 중에서는 시사 다큐를 중점적으로 파고들고 하니까 항상 저는 열심히 일하지만
Ich spiele die Rolle des Dokumentarfilmers Seok-gu. Seok-gu beginnt als neutraler Beobachter, doch je mehr er sich mit den Großmüttern auseinandersetzt, desto stärker fühlt er sich mit ihnen verbunden und möchte ihnen helfen. Als ich den Titel des Musicals hörte, fragte ich mich zuerst, was für ein Stück das wohl sein könnte. Doch als ich mich intensiver mit der Originaldokumentation, dem Film und dem Buch beschäftigte, erkannte ich die tiefe Bedeutung hinter der Geschichte. Es geht darum, wie diese Großmütter das Lesen und Schreiben lernen und dabei eine ganz neue Welt entdecken. Der weltweit anerkannte Experte für die Geschichte des Austausches der Zivilisationen Zhong Su-il, der auch als der getarnte Spion Muhammad Gansu bekannt war, ist verstorben. Ein Vertreter des Instituts für die Geschichte des Austausches der Zivilisationen erklärte gestern, Direktor Zhong sei nach langer Krankheit während einer Behandlung im Krankenhaus am Vortag friedlich entschlafen. Sein bewegtes Leben wird als Spiegelbild der wechselhaften modernen Geschichte Koreas betrachtet. In der besonderen Situation der Teilung Koreas war er ein Grenzgänger, der auf beiden Seiten verkehrte. Später wurde er als Weltbürger bekannt, der zahlreiche Länder bereiste. Er lebte unter falscher Identität, wurde aus Nordkorea in den Süden entsandt und war als Spion tätig, bis er schließlich in Südkorea verhaftet und zum Tode verurteilt wurde. Mit seiner Verurteilung durch das Gericht stand er an der Schwelle zwischen Himmel und Hölle. Nach seiner Haftstrafe geriet er zunächst aus dem Blickfeld des öffentlichen Interesses, doch nach seiner Umerziehung und Begnadigung widmete er sich der Wissenschaft. Insbesondere widmete er sich der Seidenstraßenforschung und er wurde als renommierter Gelehrter für den zivilisatorischen Austausch anerkannt. Doch er selbst lehnte die Bezeichnung Grenzgänger oder Vermittler der Wiedervereinigung ab. Er bezeichnete sich lediglich als jemanden, der seinem Ruf der Zeit gefolgt sei. Andere sehen in ihm hingegen einen talentierten, aber tragischen Gelehrten, dessen persönliches Schicksal von der Teilung Koreas überschattet wurde. Chong Su-il wurde 1934 in Yenbin, dem autonomen Bezirk der Koreaner in China, geboren. Er reiste 1955 als chinesischer Staatsbürger nach Kairo. Später arbeitete er in der chinesischen Botschaft in Marokko und war in Tunesien als Forscher tätig. Ursprünglich chinesischer Staatsbürger koreanischer Abstammung, nahm er 1963 die nordkoreanische Staatsbürgerschaft an und entschied sich, nach Nordkorea zu gehen, das er als seine wahre Heimat betrachtete. Trotz heftiger Gegenwehr des chinesischen Außenministeriums wandte er sich direkt an Premierminister Zhou Enlai und erhielt schließlich die Genehmigung zur Ausreise nach Nordkorea. In seinen Memoiren schrieb er, »Während meiner 30 Jahre im Ausland habe ich nie vergessen, dass ich stolzer Nachkomme von Tango und ein Koreaner bin. Schließlich habe ich mich entschlossen, in meine Heimat zurückzukehren und ihr zu dienen.« Ich wollte als Intellektueller meine nationale Pflicht und Aufgabe in der Geschichte erfüllen. In Nordkorea war er als Professor an der Universität für internationale Beziehungen in Pyongyang sowie an der Fakultät für Orientalistik der Fremdsprachenuniversität Pyongyang tätig. Zudem diente er als Dolmetscher für Kim Il-sung. Dank seiner herausragenden Fremdsprachenkenntnisse und seines arabischen Aussehens wurde er als Geheimagent in den Süden entsandt. 1984 reiste er unter dem falschen Namen Muhammad Gansu als arabischer Philippiner in Südkorea ein. Er trat regelmäßig in den Medien auf und sein Name erschien sogar in koreanischen Schulbüchern. 1988 begann er sein Promotionsstudium an der Tanguk-Universität in Seoul und erhielt 1990 seinen Doktortitel für eine Dissertation über die Beziehungen zwischen dem antiken koreanischen Reich Silla und der arabisch-islamischen Welt. In Seoul bekam er eine Stelle als Professor für Geschichte an der Tanguk-Universität. Im Juli 1996 wurde er dann schließlich in einem Hotel in Seoul von südkoreanischen Geheimdienst verhaftet, als er versuchte, ein Fax an die nordkoreanische Botschaft zu senden. Dadurch wurde seine wahre Identität als nordkoreanischer Spion enttarnt. Die südkoreanische Gesellschaft war damals schockiert, als sie davon erfuhr. Für seine Spionagetätigkeiten wurde Jong Soo-il von Nordkorea sogar mit dem Preis für die Vereinigung des Vaterlandes ausgezeichnet. Südkoreanische Gerichte verurteilten ihn zu 12 Jahren Haft, von denen er 4 verbüßte, bevor er im Jahr 2000 im Zuge einer Amnestie entlassen wurde. 2003 wurde er vollständig begnadigt und erhielt die südkoreanische Staatsbürgerschaft. Es wird erzählt, dass nicht mal seine eigene Ehefrau ahnte, dass er kein echter Araber war. Sogar im Schlaf soll er Arabisch gesprochen haben. Nach seiner Freilassung erlangte Jong internationalen Ruhm als führender Wissenschaftler der Seidenstraßenforschung und des Austauschs der Zivilisationen. Er veröffentlichte über 20 Bücher, darunter das Seidenstraßenwörterbuch und das maritime Seidenstraßenwörterbuch. Er soll 12 Sprachen beherrscht haben. Noch im hohen Alter von über 90 Jahren blieb er in der Forschung aktiv.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. SM Entertainment hat erstmals seit aespa im Jahr 2020 wieder eine Girl Group an den Start gebracht. Hearts to Hearts heißt die Gruppe und sie brachte zum Debüt am Montag die Hoffnung zum Ausdruck, mit den Fans weltweit in Kontakt treten zu können. Bei einem Pressetermin in Seoul wurde die Debütsingle The Chase vorgestellt und die Mitglieder ließen ihre Begeisterung darüber erkennen, endlich in die K-Pop-Szene eintreten zu können. Auf diesen Moment hätten sie so lange gewartet und sie seien unglaublich froh, sagte das aus Indonesien stammende Mitglied Carmen. Auch die Anführerin der Girl Group Chiu meinte, dass sie es kaum glauben könne. Die Gruppe wolle weiterhin so hart arbeiten wie bislang. Der Name der Gruppe, Hearts to Hearts, steht stellvertretend für die Mission, mit den Fans weltweit durch Musik zu kommunizieren, die von Emotionen und von Herzen kommenden Botschaften geprägt ist. Insgesamt umfasst die Gruppe 8 Mitglieder. Neben Chiu und Carmen sind dies Yuha, Stella, Jun, Anna, Ian und Yeon. Darunter ist Carmen das einzige ausländische Mitglied. Eine Gruppe mit mehr als 5 Mitgliedern hat es bei SM Entertainment seit 18 Jahren nicht mehr gegeben. Zuletzt war dies bei der Gruppe Girls' Generation der Fall, die ebenfalls 8-köpfig war und nach Worten Carmens aufgrund des einzigartigen Charmes aller Mitglieder auch als Inspiration dient. The Chase enthält 2 Stücke und im Titelsong geht es um Selbstbewusstsein, Neugier und Erwartungen für die Zukunft. Die Boygroup Zero Base One hat erneut einen Millionenseller gelandet. Von der aktuellen EP wurden schon am Veröffentlichungstag am Montag 1 Million Exemplare verkauft, teilt ihre Agentur Wake One Entertainment am Dienstag mit. Genauer gesagt seien es 1,01 Millionen Kopien, die von der neuen EP Blue Paradise verkauft werden konnten, erklärte die Agentur und berief sich auf Daten des Musikchart-Dienstes Hunter Chart. Damit wurden von allen 5 Alben der Band mindestens 1 Million Stück verkauft. Zero Base One hatte im Juli 2023 debütiert. Die Lieder Who von Jimin und APT von Rose waren im zweiten Halbjahr auf Spotify die am meisten gestreamten K-Pop-Lieder. Das teilte Spotify am Dienstag mit. Hinter den beiden folgte Jennie von Blackpink mit Mantra, Chuk Chuk Boom von Stray Kids und Be Mine von Jimin machten die Top 5 komplett. Unter den ersten 30 befanden sich 10 Lieder von BTS-Mitgliedern, womit ihre starke internationale Präsenz erneut bewiesen wurde. Neben Jimins Hits zählten dazu auch Running Wild, I'll Be There und Super Tuner von Jin sowie Winter Ahead und White Christmas von V. Auch Rosé ist mehrfach vertreten und zwar zusätzlich noch mit Number One Girl und Toxic Till the End. Stray Kids waren mit 4 Liedern unter den ersten 30, Kiss of Life und Enhypen konnten jeweils 2 Lieder auf der Liste platzieren. Auch Newcomer mischen bereits vorne mit, Baby Monster waren ebenfalls mit 2 Liedern vertreten, Miau mit 1 Lied. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss 100% von Vodka Rain und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Koreanisch. 안녕하세요, 영인 begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch. Heute wollen wir uns die folgende Szene aus der Fernsehserie Discovery of Love zusammen anschauen. Hören Sie gleich nochmal rein.
Abfuhr 너하고 더 싸우게 되면 나도 너한테 이 반지 던지게 될 수도 있고 헤어지자는 말 수도 없이 더 할 수도 있겠지. 그래도 같이 견뎌보자. 나는 그렇게 마음먹었어.
여름 und Hajin haben einen erbitterten Streit. Hajin erkennt ihre Zuneigung zu Taeha, die sie vor ihm vergebens zu verbergen versucht. Trotzdem möchte Hajin seine Beziehung mit Yeorum nicht aufgeben und redet ihr ein, dass sie diese Hürde gemeinsam überwinden können. Diesen Entschluss unterstreicht er mit unserem Ausdruck der Woche, 마음 먹었어. Ich wiederhole, 마음 먹었어, für ich habe mir das vorgenommen. Im Gespräch mit Personen, die sie siezen, sollten sie zumindest die informell höfliche Form mit dem Höflichkeitssuffix 요 am Ende verwenden, 마음 먹었어요. noch einmal. 마음 먹었어요. Hier noch einmal die nicht höfliche Variante im O-Ton.
그렇게 마음 먹었어. 그렇게 마음 먹었어. 그렇게 마음 먹었어.
Als nächstes wollen wir uns heute noch den folgenden Satz aus der Szene zusammen anschauen.
그래도 같이 견뎌보자.
너뿐인 것 같아.
그래도 같이 견뎌보자.
너뿐인 것 같아.
그래도 같이 견뎌보자.
그래도 같이 견뎌보자. 그래도 ist eine Kombination aus dem Verbstamm 그리하, des Verbs 그리하다, für so tun, machen, und der Endung 여도, die eine Annahme ausdrückt. Sie steht also für, auch wenn das so sein sollte, oder trotzdem, dennoch. Das Adverb 같이 für zusammen, gemeinsam, bezieht sich auf die darauffolgende Verbkonstruktion 견뎌보자. Sie besteht aus dem Verbstamm 견디, des Verbs 견디다, für durchhalten, dem Stamm 어보, der Hilfsverbskonstruktion 어보다, für etwas versuchen, und der vertrauten Propositivendung 다. Der vollständige Satz 그래도 같이 견뎌보자. Noch einmal. 그래도 같이 견뎌보자. Bedeutet also wortwörtlich, lass uns dennoch versuchen, gemeinsam durchzuhalten, und knapper, lass uns trotzdem gemeinsam durchhalten. Für die höfliche Form brauchen Sie nur die vertraute Propositivendung ta durch die höfliche Propositivendung üpsida zu ersetzen. 그래도 같이 견뎌봅시다. Noch einmal. 그래도 같이 견뎌봅시다. Hören Sie sich zum Schluss noch einmal die Worte von Hartin im O-Ton an.
앞으로 너하고 더 싸우게 되면 나도 너한테 이 반지 던지게 될 수도 있고 헤어지자는 말 수도 없이 할 수도 있겠지. 그래도 같이 견뎌보자. 난 그렇게 마음 먹었어.
그럼 bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. In Südkorea gibt es das weit verbreitete Phänomen des Open Run. Man stellt sich vor Ladenöffnung in eine Schlange und stürmt in das Geschäft, sobald die Türen geöffnet werden. Dieses Phänomen ist vor allem bei beliebten Restaurants verbreitet.
Auf YouTube und den Blogs sagten alle, es gibt einen Open Run, also bin ich früh gekommen. Ich habe in den sozialen Medien gehört, dass es günstig ist und gut schmeckt, also wollte ich es ausprobieren.
In Südkorea gibt es viele Restaurants, die man unbedingt besucht haben muss und wo die Menschen in langen Schlangen anstehen. Auch in Nordkorea gibt es berühmte Restaurants mit leckeren und bekannten Gerichten. Heute werfen wir mit Kang Mi-jin, einer nordkoreanischen Überläuferin und Geschäftsführerin von NK Investment Development, einen Blick auf beliebte Restaurants in Nordkorea. Wenn es um berühmte nordkoreanische Gerichte geht, denken viele an Pyongyang Naengmyeon, ein eiskaltes Nudelgericht, das seinen Ursprung in Pyongyang hat. Das berühmteste Kaltnudelrestaurant in Nordkorea ist das Okryugwan, das sogar bei Südkoreanern bekannt ist.
Jedes Mal, wenn ich zum Okryugwan komme, finde ich, dass die Nudeln wirklich gut sind. Die Gegend ist wunderschön, aber vor allem der Geschmack ist großartig. Deshalb lieben es viele Leute, hier hinzukommen.
Das Okryo-gwan wurde 1960 auf Anregung von Nordkoreas Staatsgründer Kim Il-sung fertiggestellt. Das malerisch am Ufer des Taedong-Flusses liegende Restaurant verkauft Berichten zufolge täglich mehr als 10.000 Schalen mit Pyongyang-Nengmyeon. Aber es ist auch modern. Auf einem Tablet können Kunden ihre Meinung über den Geschmack der Brühe und der Gewürze sowie über die Servicequalität rückmelden. So hält das Okryo-gwan das Erbe eines renommierten Restaurants für Kaltnudeln aus Pyongyang weiterhin hoch. Ein weiteres, ebenso berühmtes Restaurant in Pyongyang ist das Chongryu-gwan.
Das Chongryu-gwan liegt ein wenig entfernt vom Ongryu-gwan. Die meisten Reisenden in Pyongyang statten diesen beiden berühmten Restaurants einen Besuch ab. Das Chongryu-gwan, ein blaugrünes Gebäude, bietet Platz für über 1000 Personen. Im Erdgeschoss gibt es kleine und große Speisesäle und Zimmer für Familien und Gruppen. Im ersten Stock werden hauptsächlich Gerichte wie Eintöpfe und Shinsolo serviert, ein Schmortopf mit verschiedenen Fleisch-, Fisch- und Gemüsesorten in einer Brühe. In der dritten Etage befindet sich ein Außenbereich, wo man das Gefühl hat, beim Essen auf dem Fluss zu schwimmen.
Das Chongryu-gwan ist bekannt dafür, dass es hoch über dem Fluss Potong liegt. Das geräumige Restaurant hat die Form eines großen Schiffes mit einem Untergeschoss und 4 Stockwerken darüber. Im Untergeschoss befindet sich die Küche, im Erdgeschoss werden die Nudelgerichte serviert, im ersten Stock werden traditionelle Gerichte angeboten, darüber liegen die Büros. Häufig werden Teilnehmer verschiedener Veranstaltungen in dieses Restaurant eingeladen.
Das Essen hier im Chongryu-gwan schmeckt besser als bei mir zu Hause.
Als eines der größten Restaurants in Nordkorea bietet das Chongryu-gwan über 100 Gerichte aus der östlichen und westlichen Küche an. Zu den berühmtesten Gerichten zählt unter anderem eine Suppe mit Meeresche, einem Fisch aus dem Taedong-Fluss.
Pyongyang-Nengmyeon이 북한 평양을 대표하는 1호 대표 음식이라면
Wenn die Pyongyang-Kaltnudeln das repräsentative Gericht von Pyongyang sind, dann ist die Meeresche-Suppe aus dem Taedong-Fluss sicherlich das zweitberühmteste Essen in Pyongyang. Die Meeresche ist der typische Fisch in dem Fluss. Diese Fischsuppe hat eine klare Brühe und ist überhaupt nicht fettig. Wenn ich in Pyongyang war, habe ich sie jedes Mal gegessen. Pyongyang-Besucher werden oft danach gefragt. Die Zubereitung der Suppe ist ganz einfach. Man entfernt die Innereien und weicht den Fisch in Essigwasser ein, um den Fischgeruch zu beseitigen. Dann köchelt man den Fisch zusammen mit ganzen Pfefferkörnern und anderen Zutaten wie Salz und Knoblauch etwa 20 Minuten lang. Ich erinnere mich, dass es unglaublich lecker war.
Seit jeher gilt in Nordkorea die Meeresche-Suppe aus dem Taedong-Fluss als eines der 4 Hauptgerüchte Pyongyangs, zusammen mit den Pyongyang-Kaltnudeln, dem Mungobohnen-Pfannkuchen und dem Pyongyang-Onban, einem Reisgericht mit warmer Brühe. Die berühmten Gerichte aus Pyongyang sind alle in der Restaurantstraße Changgwang zu finden. Die Straße entstand zusammen mit dem Wohnviertel dort, das 1985 vor dem Goryeo-Hotel im Herzen von Pyongyang gebaut wurde.
In der Changgwang-Restaurantstraße fand eine Eröffnungsfeier statt zum Anlass ihrer Renovierung, um den Anforderungen des neuen Jahrhunderts gerecht zu werden. Nach der Zeremonie besichtigten die Teilnehmer die schöne Straße.
2009 wurde die Changgwang-Restaurantstraße renoviert. Dort gibt es über 20 Lokale mit mehr als 2000 verschiedenen Gerichten.
Ich wünschte wirklich, ich könnte meinen Mann und meine Kinder mitbringen, um dieses köstliche Essen gemeinsam zu genießen. Es ist zu schade, dass sie nicht hier sind.
In der Straße gibt es verschiedene Arten von Restaurants. Das Restaurant Vier Jahreszeiten zum Beispiel hat vier verschiedene Essbereiche, in denen die vier Jahreszeiten durch Kunstwerke und Dekorationen dargestellt werden. Hier können die Besucher traditionelle Gerichte der Saison probieren. Außerdem gibt es Buffet-Restaurants, Jajangmyeon-Nudelhäuser mit schwarzer Bohnensoße, Muschelgrill-Restaurants und sogar italienische Restaurants, die Pizza und Pasta anbieten. Bei den Nordkoreanern sehr beliebt sind Nudelhäuser, wo man Nongma-Nudeln bekommt. Nongma ist das nordkoreanische Wort für Speisestärke.
Die Nordkoreaner mögen Nudeln wirklich gern. Es gibt verschiedene Arten von Nongma-Nudeln. Einige werden aus Kartoffel-Nongma hergestellt, das mit heißem Wasser zu einem Teig vermischt wird. Die Teignudeln werden in kochendes Wasser gegeben, bis sie schwimmen. Die Nongma-Nudeln werden im Winter gern mit heißer Brühe und im Sommer mit kalter Brühe gegessen. Ein anderes Nudelgericht namens Makgari aus geriebenen Kartoffeln kann nur mit kalter Brühe gegessen werden. Es ist wirklich lecker. Außerdem gibt es gefrorene Kartoffelnudeln. Für die Zubereitung friert man die Kartoffeln zunächst ein, trocknet sie und mahlt sie zu Pulver. Regimegründer Kim Il-sung war von diesem Nudelgericht sehr angetan. Nongma-Nudeln haben keinen Geruch und die gefrorenen Kartoffelnudeln haben ein dunkles, glänzendes Aussehen und schmecken wirklich gut.
Die Changgwang-Restaurantstraße mit den vielen Restaurants verwandelt sich an Feiertagen und zu besonderen Anlässen in einen belebten Ort, ähnlich wie Myeongdong in Seoul. In Pyongyang gibt es einen Ort, der während der traditionellen Feiertage wie Chuseok oder bei Verabredungen junger Leute ebenso beliebt ist wie die Changgwang-Straße. Es ist der Taedong-Fluss, der durch die ganze Stadt fließt und wo Leute gern den Mond betrachten. Und dort gibt es zahlreiche Restaurantboote.
Taedong-Gang-Ho는 유람선이라고 부르거든요.
Das Taedong-Flussschiff, das 2013 zur Feier des Militärgründungstages gebaut wurde, bietet Platz für 300 Personen. Das Schiff verfügt über mehrere Speisesäle und einen Bankettsaal. Die Besatzungsmitglieder sind für den Service zuständig und veranstalten sogar Aufführungen. An Bord gibt es für die Passagiere Gerichte wie Sashimi vom Lederkarpfen und gedämpften Karpfen, die etwa 2100 nordkoreanische Won kosten. Gedämpfte Riesengarnelen kosten etwa 1600 Won, das ist preiswert. Ein anderes Schiff namens Rainbow hat zwei Stockwerke und kann über 1200 Personen aufnehmen. Es ist also viel größer als das Taedong-Flussschiff und ist seit 2015 in Betrieb. Während der Fahrt auf dem Fluss gibt es Musikdarbietungen und verschiedene Gerichte zur Auswahl. Das Rainbow-Schiff ist an Feiertagen und Wochenenden sehr voll.
Das Taedong-Flussschiff ist vor allem als Austragungsort des ersten Bierfestivals in Nordkorea bekannt, dem Taedong-Flussbierfestival von Pyongyang.
Das ist lecker, es ist das Beste. Es ist würzig und schmeckt süß. Ich glaube nicht, dass es auf der Welt ein Bier gibt, das so gut schmeckt wie das Taedong-Flussbier.
Auf dem Bierfest 2016 konnten die Besucher neben dem Taedong-Flussbier auch verschiedene Gerichte probieren. Taedong-Flussbier ist Nordkoreas Top-Biermarke, die auch im Ausland gut ankommt. Manche Bierbars haben sich auf dieses Bier spezialisiert. In Südkorea ist gebratenes Hähnchen mit frisch gezapftem Bier nach Feierabend sehr beliebt. Gibt es in Nordkorea auch Lokale für Hähnchen und Bier?
Nagon Chicken-집이 있습니다.
In einem Restaurant namens Ragwon Chicken in Pyongyang gibt es Hähnchen und Bier. Das Hähnchen ist frisch gebraten, die Außenseite schön knusprig, das Innere saftig. Das Hähnchen wird mit Kimchi aus ganzem Napa-Kohl serviert, was beeindruckend ist. Das erste Ragwon Chicken wurde 2007 im Rahmen von Projekten der innerkoreanischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Bezirk Modanbong eröffnet. Anfänglich kostete ein ganzes Huhn 12.000 südkoreanische Won, was damals 70.000 bis 80.000 nordkoreanischen Won entsprach. Trotz des hohen Preises lief das Restaurant gut, was darauf hindeutet, dass viele Nordkoreaner neugierig waren und es unbedingt probieren wollten.
그런데도 장사가 잘 됐다고 합니다. 그거는 그만큼 북한 주민들이 호기심에 많이 찾아갔을 거로 보입니다.
Rakwon Chicken erregte als erstes innerkoreanisches Joint-Venture-Restaurant Aufmerksamkeit. Seit der Aussetzung der innerkoreanischen Beziehungen wird es jedoch unabhängig von Südkorea betrieben. Heute ist Rakwon Chicken immer noch ein Ort in Pyongyang, wo man sich zu Hühnchen und Bier treffen kann. Seit kurzem gibt es in Nordkorea Restaurants, die früher nur schwer zu finden waren. Während sich die Nordkoreaner früher hauptsächlich von Getreide ernährten, haben sich ihre Ernährungsgewohnheiten inzwischen auf Beilagen, Snacks und Delikatessen verlagert. Im Zuge dessen haben auch Bäckereien an Aufmerksamkeit gewonnen.
Mansuge Cheongnyang Unyo-jeom은 74년에 이제 처음으로 개봉했는데요.
Der Mansugyo-Getränkeladen wurde 1974 eröffnet und 2012 umgestaltet. Nordkoreaner essen zu Getränken oft Brot, so wie man anderswo Kaffee mit Gebäck serviert. Der Getränkeladen verkauft verschiedene Produkte wie Hefebrot, Eiscreme, Hamburger und Hotdogs. Auch das Brot von Chilsonggak im Bezirk Mangyongdae ist sehr berühmt. Besucher in Pyongyang sagen oft, es sei das beste Brot, das sie je gegessen haben.
Der Mansugyo-Getränkeladen wird von nordkoreanischen Medien als ein Ort angepriesen, der bei den Einheimischen wegen seines guten Brotes beliebt ist.
In der Küche werden verschiedene Brotprodukte hergestellt, täglich Tausende, darunter auch Hamburger und Hotdogs.
Die Reisproduktion in Nordkorea ist unzureichend. Um der Nahrungsmittelknappheit entgegenzuwirken, soll die Bevölkerung auf Lebensmittel auf Mehlbasis ausweichen. Dazu baut Nordkorea die Produktionsanlagen für Mehl aus und veranstaltet in Nudelrestaurants in Pyongyang Ausstellungen über Lebensmittel aus Mehl. Mit diesem Trend werden auch Bäckereien immer beliebter. Im Zuge der veränderten Ernährungsgewohnheiten und des wachsenden Interesses an Restaurants gehen immer mehr Nordkoreaner auswärts essen und nutzen auch Essenslieferdienste.
사실 90년대 초반까지만 해도 외식이란 개념이 거의 없었거든요. 고난 행군 지나서
Bis Anfang der 1990er Jahre war es für die Nordkoreaner einfach unvorstellbar, auswärts zu essen. Die Situation änderte sich jedoch, als die Märkte aktiv wurden und der Handel mit China in den 2000er Jahren zunahm. Viele Menschen machen sich heute zu Geburtstagen nicht mehr die Mühe, zu Hause zu kochen und ziehen es vor, in Restaurants zu gehen. Auswärtsessen ist inzwischen ziemlich üblich geworden und das Angebot an Gerichten hat sich stark vergrößert. Heutzutage kann in Nordkorea fast alles ausgeliefert werden. Wenn man etwas essen möchte, kann man einfach ein Restaurant anrufen und Essen bestellen. Viele Restaurants liefern das Essen mit Fahrrädern aus. Die Lieferkultur hat sich in Nordkorea nicht nur in den Großstädten, sondern auch in den Provinzregionen durchgesetzt.
In Nordkorea steigt die Zahl der beliebten Restaurants und auswärts essen gehen oder Essenslieferungen nach Hause gehören mittlerweile zum Alltag. Es wird sich zeigen, ob der Trend nach dem Besuch guter Restaurants in Nordkorea noch weiter zunimmt. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.com.